Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Vor allen, die bei der Zahl 217 an alte Leichen in Badewannen denken, ziehe ich jetzt mal den Hut. Und wem dabei noch 237 als Streitobjekt einfällt, dem verdrücke ich gern auch noch eine kleine Freudenträne. Und wer jetzt schon abgehängt ist, dem sei The Shining von Stephen King als auch Stanley Kubrick ans Herz gelegt. Ihr merkt schon, Nerd Science wird wieder groß geschrieben. Aber keine Angst, wir sind wie gewohnt zu zweit. Und konntest du denn gerade was mit meinem Zahlenspiel anfangen, lieber Alex?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht lassen wir das Intro laufen und du klärst mich nochmal in Ruhe auf.
Vielleicht machen wir das so. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal aufgreifen. Bin auf deine Anmoderation gespannt. Ich glaube, ich komme um das Thema Untote, weil ich das so sagen darf, auch nicht ganz heute vorbei. Kannst du schon was zu deiner Review teasern?
Jo, Tod, Mord und Totschlag gibt's auch bei mir, aber dabei bleibt's dann vielleicht.
Okay, mehrteilig, Serienform, Filmform, gibt's da?
Filmform.
Ah, Filmform, na dann bin ich mal gespannt. Ansonsten würde ich sagen, lass uns doch mal starten, denn die Folge ist an sich auch, glaube ich, schon wieder gut gefüllt, unter anderem mit Superman News, einem kleinen Emmy-Rückblick und unserer Trailer-Analyse. Bei letzteren dreht es sich um Reboot-Schlangen, BoxerInnen-Bewerbungen und Staubmonster. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Oh ja.
So, ich hoffe, ihr habt jetzt hier alle Kuli und Stift gehabt und habt mitgeschrieben nach dem Intro, denn Dr. Ronny mir gegenüber wird jetzt hier gleich nochmal zur Klausur bitten und hoffentlich dann auch gleich auflösen. Von daher will ich jetzt gar nicht so ewig das Intro lang machen, sondern sage hallo und herzlich willkommen, Ronny.
Danke für diese überhaft charmante, oberschulartige Anmoderation, lieber Alex.
Ja, sehr gerne. Ich möchte dann auch gerne gelöst bekommen. Die 217.
Ein bisschen habe ich es ja schon angeteasert. The Shining. Yes. In The Shining, in dem Buch von Stephen King war 217 die Zimmernummer, in der eine alte Frau in der Badewanne sich das Leben genommen hat und dann quasi als Geist albtraumhaft noch die Leute da in der Geschichte verfolgt hat. Und Stanley Kubrick hat in der Verfilmung The Shining aus der 217 eine 237 gemacht. Und das ist oft so ein Streitthema halt zum Beispiel in Reddit-Foren, was jetzt die wirklich original Zimmernummer
ist. Aber warum?
Das ist eine weitere gute Frage, die wir in der nächsten Folge klären werden. Nein, weiß ich nicht.
Verstehe.
Kann ich dir gerade nicht sagen.
Dann ist Stephen King zu Gast, der kann es genau. Nein. Ja, interessant. Das ist halt, also spaltet die Lager, ob du Team Auto oder Team Buchverfilmung bist.
Ja, genau. Aber das war schon, da muss selbst ich sagen, das war schon ein Deep Cut. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, ich hatte letztens erst ein Gespräch mit einem Bekannten von uns beiden, ich sag dir vielleicht nach der Sendung, wer es gewesen ist, den ich letztens mal wieder getroffen habe. Und ich meine so, und mal wieder bei uns in den Podcast reingehört. Und er meinte so, ja, er hat's probiert. Aber er ist dann doch aufgrund der Tiefe unseres Wissens wieder ausgestiegen. So charmant hat er das formuliert, um zu sagen, nee, kein Bock.
Nee, ist mir zu anstrengend.
Ja, Nerd Science. Also ich finde das gut. War auch gleichzeitig wieder ein kleiner minimaler
Ritterschlag, dass wir alles richtig machen.
Ja, genau. Verstehe. Einfach so nerdig und abgehoben, dass keiner mehr mitkommt. Handshake.
Nee, finde ich gut. Ja, war ein netter Nerd-Fact, den du mitgebracht hast. Und von daher no pressure. Aber ich bin schon mal gespannt, was du für die 218 dann mitbringst.
Ja, ich habe letztens selbst überlegt, mache ich das jetzt in jeder Folge? Weil das wird ja nicht leichter. Davon gehe ich aus. Ja,
ChatGPT wird dir da treuhändisch
das ist jetzt mal eine Unterstellung.
Futter zuliefern können, glaube ich. Gut, so viel dazu. Und jetzt war ich tatsächlich mit Blick auf meine Notizen ein kleines bisschen schockiert. Ich wollte eigentlich die Ruckzuck-Reviews ankündigen, wie ich das immer tue, und dann sagen, Ronny, starte du doch ein mit deinen zwei Reviews und dann steht hier eins. So eine Review.
Also ich meine, die Rubrik darfst du trotzdem gleich anmoderieren, sonst fehlt einfach was.
Hat er ja gerade, aber ich weiß gar nicht, mir fehlten fast die Worte.
Ach so, ja, ich habe schon gehört, da war der Drive draus. Also ich würde es trotzdem gern gleich nochmal haben, aber ja, um es schon mal vorwegzunehmen, ich habe heute nur eine Review dabei.
Ich habe heute nur eine Review für dich.
Ja, es tut mir leider leid.
Oh, okay.
Der Podcast Bachelor.
So sieht's aus. Sehr gut. Deep Cut ist angekommen. Und damit kommen wir zu den Ruckzuck-Reviews.
Ah, dankeschön. Das brauche ich einfach. Das ist mittlerweile so, ich brauche den Stoff, weißt du? Gibt's mir direkt.
Kann
den
ich
Arm.
Verstehen. Und ich würde dann dir auch den Stoff direkt weitergeben wollen, denn. Nee, warte. Oh. Nee, du startest ein, damit ich dran bin und du dann die Reads machen kannst. So rum. Siehst du, ich bin komplett von der Rolle.
Es ist Wahnsinn.
Kriegt die Komplexität der Reihenfolge jetzt nicht mehr überblickt. Ich muss mir, glaube ich, ein Diagramm aufmalen.
Mach das doch mal. Auch das können wir dann irgendwo posten. Zum Beispiel auf unseren sozialen Medien. Dann machen wir zum Schluss, wo ihr uns finden könnt.
Erzähl es lieber von einer untoten Ruckzuck-Review.
Ja, untot. Vielleicht habe ich euch da ein bisschen auf die falsche, euch, ich spreche jetzt schon im Plural, ne? Also du und unser Kollege, der es vielleicht gerade nochmal probiert reinzuhören.
Der ist gerade schon wieder ausgestiegen, glaube ich.
Der ist schon wieder ausgestiegen, bei 217. Direkt mit der
Oberlehrer ist ausgestiegen, ja.
Das kann natürlich auch sein. Nee, ich habe was mitgebracht. Da hoffe ich, dass du das jetzt auch schon mittlerweile geschaut hast oder zumindest angefangen hast. Und zwar musste ich es jetzt einfach mitbringen. Und zwar die zweite Staffel von The Last of Us.
Ey, leider nicht, mein Frère.
Oh, bist du noch gar nicht. Ach,
noch
Mensch.
Gar nicht.
Mensch, wir haben doch schon September.
Das ist richtig, aber die Motivation war gar nicht mal so hoch, um ehrlich zu sein.
Warum?
Kann ich dir gar nicht sagen. Jetzt nie. Die erste Staffel war ja mega. Also nicht falsch verstehen. Es war, glaube ich, so ein bisschen das Social Media Echo um die zweite Staffel und dann jetzt auch so dieses Geschmäckle mit der Produktion dann der dritten Staffel. Dass ich gesagt habe, yo, ich formuliere es mal vorsichtig. Ich habe jetzt auch wenn das Spiel, der zweite Teil, ein großartiges Spiel ist, auch jetzt nicht per se genossen. Und manchmal abends reiße ich mich dann nicht unbedingt um diese Form der Experience und das zu fühlen, was mich das fühlen lässt und entscheide mich dann für was anderes manchmal bewusst, falls das nachvollziehbar ist.
Vielleicht für die das Spiel nicht gespielt haben, was hat er da gerade versucht zu sagen, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, es ist ja jetzt kein leichter Stoff, der im zweiten Spiel von The Last of Us abgehandelt wird und das schlägt sich natürlich auch in der zweiten Staffel wieder.
Es ist mehr, es ist länger und es ist deutlich kontroverser, glaube ich, vom Storytelling. Und von daher bin ich gespannt, was du jetzt hier mitbringst, ohne dass du dich und für mich um Kopf und Kragen redest.
Dann versuche ich es gerne mal. Deswegen habe ich heute nur eine Review dabei, denn es könnte sein, dass ich 2-3 Minuten länger brauche. Ich versuche nicht ganz so sehr ins Monologisieren zu kommen. Aber du kennst das Spiel ja immerhin. Also von daher hak gerne bei der einen oder anderen These rein.
Aha, okay.
Also ich probiere es mal. Kam am 14. April, kam The Last of Us Staffel 2 ja schon auf die Streaming-Plattform von Sky bzw. WoW, wow, wie auch immer ihr es nennen wollt. Also ist schon eine Weile her, waren dann insgesamt nur 7 Folgen diesmal, also eigentlich eine Weile jetzt schon abgelaufen. Aber ich habe auch erstmal eine Weile gebraucht, um da reinzukommen. Ansonsten hat sich von dem Setup nichts groß geändert. Craig Mazin, den wir noch von Chernobyl kennen, und Neil Druckmann auch vom Spiel selbst, haben wir die Produktion übernommen. Pedro Pascal, Bella Ramsey so in den Hauptrollen, Gabrielle Luna auch mit dabei und Neuzugänge, aber zum Beispiel Isabella Merced und Kathleen Dever, die hier unter anderem die Abby porträtiert. Und die zweite Staffel spielt so 5 Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. Und ich habe überlegt, wie kann ich das denn jetzt, weil ich war beim Gucken auch schon so ein bisschen aufgewühlt und vor dem Gucken schon aufgewühlt, wie kann ich das denn jetzt in eine Review packen? Denn ich hatte das ähnliche Problem wie bei dir. Es gab sehr viel so Social Media Aufruhr und auch teilweise so Backlash. Und auch von Bekannten habe ich gehört, ja, die zweite Staffel ist irgendwie nicht so und gefällt mir nicht und weiß ich nicht. Und deswegen hatte ich schon so Bauchschmerzen, was da jetzt schiefgelaufen sein könnte. Ich weiß nicht, ist das auch so ein bisschen das, was du so aufgenommen hast?
Ja, es ist eine interessante Diskussion, weil wir hatten ja, es gab ja so eine Love-Hate-Relationship mit der Art und Weise, wie die Story von Teil 2 des Spiels erzählt wird. Mhm. Also es gab Leute, die gesagt haben, Knaller, ganz großartige, mutige Erzählweise, und Leute, die gesagt haben, finde ich total beschissen. Was soll das? Will ich nicht, ich habe keinen Bock drauf. Boykottiere ich vielleicht sogar. Oder schicke Morddrohungen an Cast und Crew, wie auch immer. Ja. Und dann höre ich aber, ja, aber wenn dann jetzt die Serie abweicht von dem Originalstoff, dann schicke ich Morddrohungen so. Weißt du, das war so ein, das habe ich einfach nicht nachvollziehen können. So, sind das jetzt die anderen, die dann aufschreien, oder sind das die gleichen? Aber dann verstehe ich nicht genau, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
Ja, es ist auch interessant, wenn man auf die Scores der einzelnen Folgen bei IMDb guckt. Da sind jetzt schon 3 von 7 Folgen dabei, die so einen 6er-Score haben. Und das ist ja schon so ein gutes Stück unterhalb von Boxsolide. Deshalb, das hat mich auch noch ein bisschen so, ja, erschüttert möchte ich nicht sagen, aber verunsichert. Aber ich glaube, für mich die beste Herangehensweise war jetzt zu sagen, was sagen denn die Leute im Netz? Und ich habe mich versucht, so ein bisschen, heranzuhangeln, was ist so der Status quo von den Spielen, von den Staffeln, das in Kombination halt mit den Meinungen so aus dem Netz, aber auch dann von den Kritiken. Und ich finde, der grundlegende Unterschied ist einfach der erzählerische Fokus, wo beide Spiele und dementsprechend auch beide Staffeln herkommen. Ich versuche das nochmal gerade so für mich so ein bisschen zu rekapitulieren. Genau, ist halt unausweichlich, wie eben diese zweite Staffel auch funktioniert. Du hast das erste Spiel, also auch die erste Staffel, das war für mich eigentlich so eine klassisch aufgebaute Abenteuergeschichte, fast schon ein Roadmovie. Zwei unterschiedliche Charaktere müssen sich zusammenraufen. Kapitelweise, möchte ich fast meinen, hast neue Herausforderungen, Widersacher, dadurch immer wieder neue Settings, inklusive Höhen und Tiefen, was die Zuschauerbindung einfach fördert. Und letzten Endes wachsen beide Hauptcharaktere zusammen durch äußere Einflüsse. Und im Finale hast du dann so diesen großen Schluss, dass du ein irrationales Handeln aufgrund von Liebe hast, wenn auch egoistischer Liebe. Und das ist ja so das Hauptthema, was so, finde ich, die Staffel so ein bisschen treibt. Und im zweiten Spiel, zweite Staffel dann dementsprechend auch ein Stück weit, möchte ich knapp vorwegnehmen, stellst die Charaktere sowie den örtlichen Dreh- und Angelpunkt komplett um. Du hast jetzt zwischen zwei Hauptcharakteren durch das erste Spiel oder die erste Staffel, hast du zwischen beiden Hauptcharakteren jetzt einen Riss. Der wird auch verstärkt durch das Heranwachsen von Ellie und so ein bisschen das durch Pubertätsthemen. Und dadurch hast du schon eine ganz andere Dynamik und Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren. Dann haben sich auch beide niedergelassen, werden aber allerdings von ihrer Vergangenheit eingeholt in Form von Abby und ihrer Crew. Und was dann danach folgt, ist ein Rachefeldzug, welcher mit vielen neuen Charakteren ausstaffiert wird. Du hast zusätzlich neue Gruppen und dadurch neue Spannungen, die da entstehen. Und der größte Punkt ist, dass die Geschichte von beiden Seiten ja auserzählt wird. Und das ist der größte Unterschied, vor allem zur ersten Staffel, zum ersten Spiel, dass du anstatt romantisiertem Beziehungsabenteuer nun viel klarer und schonungsloser den Fokus auf das Thema legst, wie jede Handlung auch Konsequenzen erzeugt. Und in diesem Fall entsteht halt eine Gewaltspirale, die immer mehr verschlingt. Und durch die Perspektivverschiebung wird aber gezeigt, dass Gewalt nicht einseitig ist, denn es gibt immer eine Motivation, die andere Seite für gerechtfertigt sieht. Und das Zentrum des zweiten Spiels und dementsprechend auch der zweiten Staffel ist eben Hass und wie er Menschen zerstört und einnimmt. Ein Verständnis, Empathie und schlussendlich auch Vergebung sind wesentlich schwerer aufzubringen und zu gewähren als eben Hass zum Beispiel.
Mhm. D'accord.
Okay, gut. Nichts mehr hinzuzufügen?
Nicht wirklich. Das war schon sehr eloquent auf den Punkt gebracht.
Okay, danke. Vielleicht baue ich hier so ein Klatschen noch ein. Und genau, das war so mein kleiner Recap und ich versuche es kurz zu machen. Und so diese Kritikpunkt der Fans, die man so im Netz auch findet, und da ergeben sich dann auch so ein paar Ein-Punkte-Bewertungen bei IMDb, also das würde ich schon klar als Review-Bombing bezeichnen, weil darunter zählen so Punkte wie, ähnlich wie bei der ersten Staffel, Bella Ramsey, schlechte Schauspielerin, falsch gewählt, wegen der Optik, wegen der Statur, also das habe ich direkt mal zur Seite geschoben, weil ich denke so, da müssen wir nicht drüber sprechen, was auch sie für eine...
Ja, aber theoretisch hätte ich gesagt, die Pfeifen gab es auch für die erste Staffel schon.
Eben, genau, deswegen schiebe ich es zur Seite, weil Bella Ramsey ist, also was sie spielt, nuanciert und so wiedergibt, es ist für mich ein Stück weit unantastbar. Und ich finde, in der zweiten Staffel wird Ellie als Charakter ein bisschen anders aufgezogen. Ellie ist ein bisschen naiver. Und viele sagen dann aber, ja, im Spiel war sie ein richtiges Badass. Also die hat da Menschen gekillt, was man ja auch selbst dann als Spieler macht. Und die wäre jetzt hier schon mit dem Sturmgewehr durchgegangen. Wo ich denke, ja, aber jetzt in der Serie mit Bella Ramsey gibt's viel mehr Nuancen. Sie wächst da erst rein in diese Position. Sie ist eine junge Erwachsene, die erst abbrühen muss und mit ihrer eigenen Gewaltausübung erstmal zurechtkommen muss.
Genau, das wird dann scheinbar da anders aufgezogen, weil das Spiel im zweiten Teil wirft dich ja direkt rein. Und erzählt das, was du gerade beschreibst, halt nur durch kurze Rückblenden.
Mhm.
Das heißt, da hat man diese Kurve gar nicht.
Ja.
Was du gerade meinst. Da gibt es ja nur diese Rückblenden, wo sie Zeit mit Joel verbringt und wo sie halt noch jünger ist und du siehst, okay, was ist denn in diesem Gap passiert letzten Endes zwischen 1 und 2?
Ja, genau. Also das zeigen sie dann auch weiter so in Flashbacks. Aber das hat mir zum Beispiel im Spiel gefehlt, dass ich gar nicht nachvollziehen konnte, dass Ellie jetzt halt diesen Rachemodus triggert und dann halt da einfach...
Klingt für mich so ein bisschen aber wieder nach dem Gleichen, was ich auch versucht habe, so in meiner Review von der ersten Staffel schon zu umreißen, dass halt einfach das Medium anders verwendet wird, in seiner Effizienz vielleicht besser. Und so wie das Spiel aufgezogen wurde, hat vielleicht auch für das Spiel halt dann auch einfach besser funktioniert, weil du willst ja die Leute in die Action kriegen und ins Machen. Von daher hat beides seine Stärken und seine Schwächen. Und entsprechend ist es für mich auch legitim, wenn du es narrativ anders aufziehst.
Ja, definitiv. Und apropos Flashbacks, das habe ich auch mal so als Kritikpunkt gelesen, dass man gesagt hat, also sind jetzt so kleine Mini-Spoiler, aber die werden dich jetzt nicht rausreißen, dass man alle Flashbacks, die es so gibt im Spiel, die hat man so auf eine Folge konzentriert, ähnlich wie man es in der ersten Staffel schon gemacht hat mit dem Left Behind Add-on, also Folge 7 war das, glaube ich, so. Da haben auch viele gesagt, ja, das hat ja das Spiel erst so gut gemacht, dass man immer wieder so Krümel kriegt. Aber ich denke jetzt hier, das ist zumindest meine Meinung, ist es eher Vor- als Nachteil, das alles zu konzentrieren, weil die Folge unglaublich gut zusammengeschrieben wird dadurch. Und diesen unausgesprochenen Konflikt, den es seit dem Ende der ersten Staffel oder des Spiels gibt, dann darauf hinausläuft. Und das alles kompakt in einer Folge zu haben, diesen kompletten Wandel, was war in dem Gap passiert und worauf lief es letzten Endes hinaus, bevor dieser Rachefeldzug startete, das ist für mich eigentlich eher ein größeres Plus anstatt irgendwas Negatives.
Jo, kann ich, bin, das ähnelt alles sehr der ersten Staffel.
Wo ich bei der Kritik eher noch mitgehe, ist Kathleen Dever und Isabella Merced, muss ich auch ein paar Leuten recht geben, die sehen einfach zu gut aus, diese Frauen. Und das meine ich nicht, das meine ich nicht von der Person her, sondern da ist für mich einfach ein bisschen zu sehr der Stress noch geschönt und ein bisschen zu sehr Make-up drauf und ein bisschen zu sehr die Haare schön geklättet nicht. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen
sieht
komisch.
Sieht nicht nach Apokalypse genug aus.
Sieht nicht nach so Postapokalypse aus und eben halt durch einen Tunnel gekrochen, ja. Und es gibt auch ein, zwei Änderungen, die für mich die Story nicht besser gemacht haben. Und ich nehme es jetzt nicht vorweg, aber mich würde mal interessieren, wie du die erste Szene in der ersten Folge von Staffel 2 einsortieren würdest. Denn das macht für mich ein bisschen so dieses, wie soll ich sagen, das Mysterium kaputt, warum da jetzt irgendjemand nach Jackson reist, um auf irgendjemand halt da Jagd zu machen. Dann gibt es auch noch so eine Szene, die wurde kritisiert, dass Ellie und Dina ein bisschen blauäugig durch die Straßen laufen und Lärm machen, obwohl man ja weiß, hey, ne, da laufen lauter Zombieköpfe herum und dass sie sich zum ersten Mal näher kommen. Und wie sie das machen dann, dachte ich auch so, ja, gibt's im Spiel auch, in der Serie, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr ein feineres Händchen da irgendwie hätte walten lassen sollen. Aber dass man da eben, wie gesagt, für sowas dann eine Review abgibt von einem von 10 Punkten, das ist halt Quatsch. Und das kann man
dafür
überhaupt
bist
nicht,
du ja hier.
Das kann man überhaupt nicht ins Verhältnis setzen. Dankeschön, nochmal, danke Alex. was mich zudem persönlich selbst gestört hat, das sind aber auch so ein paar Punkte, die gibt's schon seit der ersten Staffel, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also man kommt jetzt nicht weg davon, dass es Horden gibt und den vernetzten Pilz. Und da habe ich mich schon in der ersten Staffel gefragt, ist es gut? Macht es Sinn, weil es das so im Spiel nicht gab? Weil dadurch lässt sich zwar erzählerisch immer so eine Gefahr mal schnell inszenieren und ins Skript schreiben, im Sinne von, ja, da ist ein Pilz und der ist jetzt vernetzt und dann kommen da lauter Viecher angerannt. Also fragt nicht warum, aber es ist einfach so. Aber auch alles wirkt dadurch noch viel, viel, viel unsicherer, was die Charaktere eigentlich machen, weil eigentlich theoretisch bist du in jeder Sekunde, wo du irgendwo bist, bist du eigentlich potenziell in absoluter Gefahr.
Ja, okay, verstehe.
Und das fand ich so ein bisschen komisch. Ich kann aber sagen, mit Staffel 2 werden endlich auch die Sporen eingeführt, die es in Staffel 1 noch nicht gab. Und was die Horden ganz gut machen, dadurch, dass man sie jetzt so im Skript hat, aber auch als Änderung in Staffel 2 einbaut, ist, wir kriegen wahrscheinlich den besseren Angriff auf Winterfell, den es so in Game of Thrones nie gegeben hat. Das möchte ich mal nur sagen. Zweite Folge, Staffel 2. Mehr sage ich gerade nicht. Aber ich bin gespannt, wo sie mit den Pilzen und den Horden hingeht. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen zurückfahren, weil das finde ich so ein bisschen, ist ein komisches Mittel, weil sie sich da reingeschrieben haben.
Ah, okay.
Nichtsdestotrotz gibt auch viel schönen Fanservice, den ich ganz cool fand, wenn man so ein Auge für die Details hat im Hintergrund, also es wird schon ein bisschen angeteasert, dritte Staffel, da sieht man schon mal, wo vielleicht ein Red King auftaucht oder die Skybridges sieht man schon in der einen oder anderen Szene rumflattern im Himmel. Und insgesamt muss ich dann sagen, also ich kann die Kritik, also das waren, glaube ich, wieder die getroffenen Hunde, die am lautesten gebellt haben, nicht so nachvollziehen, so aus dem Social-Media-Kosmos. Ich finde es nach wie vor trotzdem sehr, sehr stark entgegen der schlechten Vibes von Fans. Ich muss aber auch sagen, Staffel 1 war ein Ticken stärker, da sie einfacher und fokussierter halt einfach geschrieben und umgesetzt waren.
Klar.
Ich habe damals eine 4,5 gegeben, du auch.
Yes.
Hab extra nochmal nachgeguckt.
Ja. Yeah.
Und meine Frage ist jetzt, war es für mich schlechter, die Staffel 2? Und ich sage, es gibt ein paar komische Entscheidungen, wo man das Skript ein bisschen wieder umgebogen hat. Es gibt aber auf der anderen Seite wieder viele neue Einfälle, wie man die Serie jetzt besser gemacht hat. Und ich glaube, ich bleibe auch bei Staffel 2 bei einer 4,5, weil es einfach als Videospieladaption einfach extrem stark ist und einfach nach wie vor eine der besten Adaptionen ist, die es so gibt. Und selbst alleinstehend kann ich nachvollziehen, wenn manche sagen, so verstehe ich nicht. Aber ich glaube, spätestens mit der dritten Staffel wird alles viel, viel, viel mehr Sinn machen. Und deshalb tendiere ich vielleicht eher zur 4 oder kann man zur 4 tendieren. Aber ich gebe trotzdem 4,5 von 5 Sternen. Mhm. Auch für die zweite Staffel von The Last of Us.
Nice.
Und damit möchte ich es jetzt auch schon abschließen.
Auch schon abschließen. Sehr gut.
Ja, auch schon. Also ich hoffe,
Rucksack-Reviews.
Ja, ich habe ja gesagt, ich bringe jetzt statt 2 einfach einer mit und habe jetzt hier einfach vom Leder gezogen. Und,
alles gut, war ja auch sehr interessant.
Deswegen bin ich auch super gespannt drauf, wenn du es geguckt hast und nochmal mitbringst.
Es ist auch in keiner Weise irgendwie vom Backlog runtergerutscht und es steht da relativ weit oben. Also das wird noch passieren.
Nice.
Tatsächlich, genau. Ich habe es mir trotzdem mit meiner Ruckzuck-Review ein kleines bisschen einfacher gemacht und habe so ein bisschen entspanntere Kost mitgebracht, nämlich den Thursday Murder Club auf Netflix.
Jetzt muss ich mir überlegen. Ah, hier mit Pierce
ein
Brosnan.
Ein Film mit Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley.
Ist es offiziell ein Murder Mystery?
Ja, kann man schon so sagen.
Nice.
Ist auch ein kleines bisschen britische Comedy durchaus mit reingesprüht. Von daher ist das wirklich ein sehr, ja, flach wäre jetzt gemein, weil man ist schon dabei, da mitzurätseln und ein bisschen gepackt. Also worum geht's im Prinzip? Das ist ein Club von drei Bewohnern eines Altenheims letzten Endes, sehr, sehr fancy. Die haben dort, das ist kein Altenheim, in dem Sinne ist es eher so ein betreutes Wohnen. Die haben da alle ihr eigenes Apartment, sehr prunkvoll teilweise. Also sie sind schon die besser Betuchteren der Briten, die dort abgestiegen sind. So ein altes Herrenhaus ist das. Und da kommt jetzt eine vierte Dame hinzu, die sie dafür so ein Cold Case, die sie da immer beackern, mit dazuziehen. Und es wird dann aber akut, weil es darum geht, dass jemand das Land, auf dem dieses Herrenhaus steht, verkaufen möchte.
Aje.
Und die da alle dann raus müssten. Und der Anteilseigner, der hier eigentlich was tun könnte dagegen, der kommt dann überraschend ums Leben. Und damit startet im Prinzip dann so ein bisschen der Plot. Und Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist tatsächlich die Figur der Elizabeth, also von Helen Mirren, die bis zum Ende damit kokettiert, was sie denn eigentlich früher gemacht hat, weil natürlich spricht man darüber, wenn man sich da neu kennenlernt, so, ne, was hast du denn gemacht, bevor du jetzt hier in Rente gegangen bist und du und du und du, ne? Ben Kingsley war ein Therapeut oder Psychologe, ne? Und Helen Mirren, was war denn Helen Mirren? Und sie schenkt dann so ein Stück weit reinen Wein ein später. Aber es gibt da immer wieder so Spitzen, wo du um mindestens Schmunzeln nicht umhin kommst. Und das Murder Mystery selber ist, er findet das Rad nicht neu, ist aber sehr unterhaltsam, kurzweilig erzählt. Durchweg auch gute Performances. Es ist sehr hell gedreht, falls das Sinn macht. Also,
das hat man im Trailer schon so ein bisschen mitgenommen. Also
genau,
richtig,
es ist
so
ja ein Chris Columbus-Film.
Ja.
Das heißt, das ist halt ein Mann, der hat das Handwerk noch gelernt, so richtig. Und das sieht man hier tatsächlich auch. Also es fühlt sich im besten Sinne konservativ und oldschool an. Mhm. Das passt aber ganz gut zu dem, was man da eigentlich erzählen möchte, zu so einem Agatha Christie, so Whodunit letzten Endes, was es ja so ein bisschen auch sein möchte. Und ich fühlte mich da von Anfang bis Ende gut unterhalten. Es hätte hier und da ein kleines bisschen kürzer sein können. Die Laufzeit ist 2 Stunden. Man hätte das bestimmt noch ein kleines bisschen einreduzieren können. Aber es hat Spaß gemacht. Es gibt echt von daher von meiner Seite wenig auszusetzen. Und das Rating im Internet ist durch die Bank schüchtern okay, also
was heißt das denn?
Eine 6,5.
Oh je.
Und ja, das ist ja noch in Ordnung, sage ich mal. Und ja. Bei Rotten Tomatoes ist es ein bisschen interessant, weil da haben die Kritiker 78 gegeben, deutlich höher, und die Zuschauer nur 53.
Uff.
Jo, das kam nicht so gut an da offensichtlich. Man muss natürlich sagen, es fühlt sich nicht nach dem Big Budget an und es kommt auch nicht an irgendwie so Knives Out ran, weder erzählerisch, noch inszenatorisch, noch vom ganz großen Cast. Natürlich hat man sich ein bisschen bemüht, weil das sind ja jetzt hier keine unbekannten Gesichter und es ist cool, die zusammen zu sehen und die haben auch eine gewisse Dynamik untereinander. Und ich, wie gesagt, bin ja jemand, der da ein Faible für hat und deswegen würde ich sagen, das wäre meine Zusammenfassung hier an der Stelle, wenn man so generell auf dieses Whodunit steht und sich nicht unbedingt immer direkt auf eine komplette Serie committen möchte, und man halt gerne einen Pierce Brosnan, einen Ben Kingsley und auch eine Helen Mirren sieht, dann kann man hier echt relativ wenig falsch machen mal an so einem Abend. Ja, das ist in anderthalb, 2 Stunden halt echt gut weggeguckt. Du kriegst ein sehr zufriedenstellendes Ende. Also von Anfang bis Ende einfach stringent durcherzählt, fertig erzählt. Dadurch, dass sie immer wieder die Cold Cases beackern, ist natürlich die Tür offen für in sich geschlossene weitere Teile, denen ich nicht abgeneigt wäre, weil ich glaube, das kriegt man hier relativ schnell und entspannt und mit einem überschaubaren Budget auch runterproduziert. Von daher bin ich gespannt, was Netflix vielleicht daraus macht. Von daher gebe ich 3,5 von 5. Also das Äquivalent zu 7 von 10 jetzt hier im IMDb. Sind wir fast mit 6,5. Würde das auch weiter gucken. Und für alle, die es mir gleich tun möchten, seit 28. August kann man das auf Netflix sich reinziehen.
Ja, ist noch relativ frisch. Ich glaube, wir hatten sogar über den Trailer geredet. Kann das sein? Oder nur über das Release?
Maybe auch nur über das Release, meine ich.
Ich musste auch gerade nochmal gucken. Also wenn neue Teile, weitere Teile kommen sollten, dann kann man, glaube ich, nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Pierce Brosnan ist mit 72 Jahren noch der Jüngste von den DarstellerInnen. Helen Mirren mit 80 und Ben Kingsley schon 81 Jahre alt. Also Hut ab mit 81 dann hier noch so zu performen.
Ja, von daher habe ich fertig von meiner Seite.
Ja gut, dann hast du das doch mit dem Ruckzuck jetzt mal wörtlich genommen und mir hier wieder ein bisschen Schub gegeben.
Nachdem du, manchmal so ist auch einfach nicht mehr zu sagen. Es war einfach so ein, war gut.
Box ein
lockerer Abend, zufriedenstellender Abend. Ich habe mir da mein kleinen Whisky gegönnt und
meine kleine Flasche Whisky.
So ein bisschen mitgerätselt und es war einfach nett so. Ne? Also harmlos, aber fühlte sich jetzt auch nicht nach komplett vergebener Zeit an und das.
Ich wollte gerade fragen, ist es so ein forgettable Net? Das nicht.
Nein, eigentlich nicht.
Passt doch.
Genau. Gut. Von daher darfst du jetzt einmal zu den Releases übergehen.
Gerne doch. Ich habe versucht, wieder ein bisschen auszusortieren, beziehungsweise nur das auf der Liste zu lassen, was uns persönlich gefällt. Also wieder kuratiert durch.
Na, bin ich immer gespannt.
Durch Alex und mich. Am 24.09. startet Special Ops Lioness. Staffel 1 auf Netflix mit Zoe Saldana, Morgan Freeman und Nicole Kidman unter anderem.
Also habe ich schon eine Weile im Blick, die Serie tatsächlich, weil gibt mir, glaube ich, schon 2 Staffeln, meine ich, wenn ich alles täuscht. Ich weiß gar nicht, warum das so spät anläuft in Deutschland.
Das kann ich dir aber auch nicht sagen, aber es kommt zumindest die erste Staffel jetzt auf Netflix raus.
Nee, finde ich gut. Wie gesagt, weil die zweite Staffel lief schon 2024 und das Cast ist schon nicht so unbeachtlich.
Ja, das fand ich auch relativ groß. Kannst ja vielleicht nochmal im Background gerade nachhaken, warum das hier so lange gebraucht hat, um rüber zu schwappen.
Ich gucke jetzt nicht nebenbei, ich bin nicht so gut im Multitasking-fähig.
Ich kann ja einfach weiterreden und nimm dir ein bisschen hier einfach den Wind aus den Segeln. Wenn ich sage, am 25.09. kommt auch auf Netflix Alice in Borderlands Staffel 3 heraus. Jetzt muss ich aber schon wieder den Ball zurückhauen, weil da hast du doch ein bisschen Aktien drin.
Ja, da kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst Staffel 3. Weil wir haben die erste Staffel gesehen und fanden die gar nicht mal so, so schlecht und dann aber die zweite nicht. Und jetzt haben die schon irgendwie ein Release-Datum für die dritte. Das ist so ein, ich komm gar nicht zum Durchatmen, Leute.
Was ist da los? Einfach zu viel Stuff, Alex.
Ja.
Wir kommen beim nächsten Release aber, glaube ich, auch nicht so ganz von dir weg. Nämlich auch am gleichen Tag kommt Wayward Unberechenbar, ist der deutsche Untertitel noch, auch auf die Netflix-Plattform. Haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, ist eine Serie von und mit Mae Martin.
Yes. Sah auch nice aus. Haben wir ja dem Trailer bescheinigt.
Ja, Toni Collette mit noch dabei. Bin sehr gespannt drauf. Also, um es mal wieder einzuführen, ne? Hot or not, also Auto-Hot hier wahrscheinlich bei Wayward.
Ja.
Finde ich gut. Dann lass uns mal neben den Streaming-Plattformen noch gucken. Am 25.09. kommt ins Kino Relay, beziehungsweise der deutsche Kinotitel ist The Negotiator.
Of course it is.
Natürlich, mit Riz Ahmed und Lily James, Sam Worthington noch dabei. Fanden wir den Trailer eigentlich ganz gut. Hot or not?
Kriegt auch ganz gute Kritiken. Von daher, also ich werde es nicht ins Kino schaffen, es wäre aber auf jeden Fall ein Streaming-Kandidat für mich.
Hab gelesen,
zeitnah.
Inszeniert wie so ein Spionage-Thriller der guten alten Schule. Und das sah ja im Trailer auch so ein Stück weit aus.
Ja, finde ich auch.
So sah es aus. Ja. Gebe ich auch mal ein Hot mit. One Battle After Another, auch ab 25.09. Neuester Film von Paul Thomas Anderson, wo der Trailer gar nicht danach richtig aussah, ne? Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.
Das ist richtig. Auch der geht ja ordentlich steil schon. Und ja, auch das weiß ich nicht, ob ich ins Kino gehe, weil ich nicht genau weiß, ob ich die Zielgruppe bin.
Ja, Gott, welche Zielgruppe bist du?
Weiß ich nicht. Ich fühle mich von den Trailern, das hat mich jetzt nicht so super gehuckt. Also nicht, dass ich sage, muss ich unbedingt für ins Kino gehen, aber da ich ja DiCaprio bescheinige, dass er mit jedem Film besser wird in seinen Performances und hier das Potenzial auf jeden Fall da ist, ist das auch again, ein Streaming-Kandidat, von daher ist es also so ein Streaming-Hot.
Ja, ich finde es auch, also mindestens das, ich finde es aber auch so insgesamt hot, weil Paul Thomas Anderson jetzt eigentlich nicht so für leichte Kost ist und das hatte schon so ein bisschen Humor auch im Trailer und soll ja auch so ein bisschen pulpy sein, gefühlt. Von daher bin ich mal gespannt, was er da rauszaubert. Auch ab 25.09. auch eine super interessante Nummer, The Toxic Avenger. Ein Reboot eines, ja, kultigen Trash-Films von Macon Blair, den kennt man unter anderem aus den ganzen so kleineren Produktionen wie zum Beispiel Green Room oder Blue Ruin, da habe ich ihn schon sehr gemocht, sitzt aber jetzt hier gerne mal auch auf dem Regiestuhl, unter anderem mit Peter Dinklage, der hier ein, und Kevin Bacon auch dabei,
Bacon.
Peter Dinklage, der hier quasi in ein Säurefass fällt und zum mutierten Rächer wird und durch die Straßen zieht. Also es sah auch super abgefahren aus, der Trailer. Yes. Also sie orientieren sich, glaube ich, stark an der trashigen B-Movie-Vorlage und finde es schon mal gut, dass er auch in die deutschen Kinos kommt. Muss man ja einfach mal sagen.
Da bin ich am allermeisten drüber überrascht.
Wahrscheinlich kein super weites Release und ich befürchte, dass er auch nicht so viel einspielen wird, maybe.
Vermutlich nicht.
Weil das ist schon ein starker Nischenfilm. Lass uns nochmal kurz zurück zu den Streaming-Sachen schauen. Ab 26.09. kommt The Seventh mit Jessica Chastain auf ein Apple, jetzt wollte ich fast schon wieder Netflix sagen, Apple TV Plus raus. Kleine Miniserie, geht da um eine, wie soll ich sagen, Behördenobservation von Stuff um terroristische Angriffe.
Ja, im weißen Sinne, ja.
Auf US-amerikanischen Boden zu verhindern. Hat mich leider nicht so gehuckt, muss ich sagen. Es sah nicht klein aus, aber...
Naja, es sah auch nicht so richtig fett aus, könnte auch aber an einem unglücklichen Trailer gelegen haben, weil Apple TV hat sich ja jetzt bis zuletzt qualitativ nur so bedingt lumpen lassen. Und jo, aber ich war jetzt auch nicht instant gehuckt, dass ich gesagt habe, ja, da bin ich mir doch direkt die nächste Serie ans Bein.
Naja, ich werde auch bei Not, also würde ich eher mal umgehen und weil es Apple Plus ist, also da immer noch mal ein bisschen extra Aufwand. Ab 30.09., da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, Chad Powers auf Disney Plus, hatten wir noch überlegt, kommt es über Hulu oder über Stars zu Disney Plus und genauso ist es mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Du hast gesagt, hot.
Ja. Hot. Erstmal ein Hot, aber ich werde sicherlich warten, bis ein paar Folgen am Start sind.
Für mich eher not, weil ich konnte mich mit der ganzen Thematik nicht so anfreuen. Bring's gerne mit. 2.10. im Kino The Smashing Machine. Hier Dwayne Johnsons Oscar-Bewerbung, so gesehen, wurde jetzt auch schon gefeiert, groß. Benny Safdie.
15 Minuten Standing Ovations.
Whatever. Ja. Gönnt ihm. Ich bin gespannt, was er letzten Endes tatsächlich
Ist ein Hot, aber nur ein Streaming-Hot.
Okay. Ab 2.10. außerdem Momo, hier mal wieder von Michael Ende, was für die große Leinwand adaptiert, umgesetzt und neu verfilmt, gab es ja schon mal. Martin Freeman unter anderem dabei in einer kleinen Rolle. Hab den Trailer gesehen, dachte so, maybe not.
Aber nicht fürs Kino, oder?
Doch, tatsächlich fürs Kino. Also, wer Fan davon ist, gibt's euch gerne. Ja. Wer die Wahl hat, kann auch in A Big, Bold, Beautiful Journey gehen mit Margot Robbie und Colin Farrell. Sah so nach einem High-Concept-Tragödien-Liebesromanzen-Dingens aus. Und der kommt nicht so gut weg bei den ersten Reviews.
Habe ich auch gesehen. Sah eigentlich ganz süß aus. Brauchst aber sicherlich, also wenn du dich darauf einlässt, vermutlich eine Packung Taschentücher.
Gut möglich. Völlig andere Schiene. Carla, deutscher Film, spielt in den 60er Jahren, geht um ein junges Kind, 12-jähriges Mädchen, was ihren eigenen Vater wegen sexueller Übergriffe anzeigt und quasi vors Gericht führt. Super leichte Kost, vielleicht auch was für die nette Abendunterhaltung.
Ja, warum denn nicht? Ja.
Aber ich fand den Trailer sehr stark und bekommt auch sehr gutes Medienecho. Also gerne mal auf dem Schirm behalten. Ich gehe nicht davon aus, dass es für dich ein Kino-Hot ist. Wär's vielleicht für mich auch nicht unbedingt, deswegen ich schieb's gerne mal auf die Watchlist. Nur für einen Tag, der deutsche Titel, auch noch ab 2.10 im Kino. Ganz interessant, französischer Film, wäre vielleicht jetzt nicht so unbedingt bei uns aufgepoppt, aber das ist der Film, der das Cannes-Festival eröffnet hat und ist ein Debütfilm von Amélie Bourny. Und das ist schon interessant, einfach so den random Film, kein großes Schwergewicht irgendwie ranzuziehen. Also vielleicht ein Geheimtipp, I don't know, der Trailer sah süß aus. So ein Happy-Go-Lucky-Film, wird viel gesungen und getanzt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das im Kino geben würde. Für mich eher auch ein Watchlist-Kandidat. Für dich auch eher ein Not?
Not.
Okay. Vielleicht hier der letzte Kandidat noch, The Lost Bus mit Matthew McConaughey und America Ferrera, kommt auf Apple TV Plus raus. Neuer Film von Paul Greengrass.
Ja. Fand ich den Trailer nicht uninteressant. Mhm. Von daher, ja, könnte ich mir vorstellen.
Finde ich auch nicht schlecht von der Thematik. Paul Greengrass, ein paar Filme gehabt in der Vergangenheit, wo ich dachte,
Ja, aber es gab auch ein paar, die ich echt gut fand, muss ich gestehen.
Ja, klar. Hier, jetzt wollte ich gerade Osborn sagen, aber ich meine natürlich Jason Bourne. Mhm. Ja. Ich fand den Trailer ein bisschen zu CGI-isch, aber...
Ja, ich bin auch gespannt. Ja.
Für mich erstmal nicht unbedingt ein Hot, eher auch nur zweite Wahl-Watchlist. Und damit sind wir durch mit den Releases.
Und komm zu den News zum Thema zu viel CGI.
aus deinem Mund
hat er nicht gesagt. Wow. Nee, aber wir haben, ich war ja ein bisschen unsicher, muss ich gestehen. Ich habe ja Superman mitgebracht und wir haben uns auch über das Einspielergebnis unterhalten. Aber es gab in der Zwischenzeit eine Weiterdrehe, James Gunn und auch der offizielle Superman-Kanal und tralala, pipapo, alles auf Instagram hat jetzt bestätigt, yo, zweite Teil kommt, ist in Arbeit und wird den Titel tragen Man of Tomorrow und wird ein Lex Luthor Superman Team-Up-Film sein. Und also es gibt offensichtlich irgendein Problem, wo die Differenzen beiseite gelegt werden müssen. Und das klingt erstmal für mich, dass ich sage, jo, da sind wir dabei.
Hat man so noch nicht gesehen in der Superman-Verfilmung, oder?
Ist mir nicht geläufig, tatsächlich. Kommt ja in den Comics das ein oder andere Mal vor, wenn es die Gefahr gebietet.
Und shit hit the fan.
Genau, 2027 soll es losgehen.
Das finde ich sportlich. Das heißt also spätestens jetzt demnächst, nächstes Jahr, geht die Dreherei los, oder?
Ja, muss.
Sollte sie, genau. Wenn man das Ding wieder ein Jahr lang durch die Postproduktion ziehen möchte.
So ist es.
Ja, interessant. Also Autohot, bleiben wir mal bei der Wortwahl.
Genau, und wenn du beim Wortwahl Autohot bist, ist das eine sehr gute Überleitung.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Zum nächsten Thema. Den Emmys und dem großen Gewinner The Pitt.
Ja, wow. Autohot. Die laut Alex besteste Serie, die er jemals in seinem Leben 2025 gesehen hat.
Das ist nach wie vor ein akkurates Statement, jetzt auch zwei Wochen später oder vier Wochen später. Und ich habe ja, ich hatte so ein bisschen unterschlagen, aktuell ist tatsächlich die erste Staffel von The Pitt nicht einfach so im deutschen Streaming-Angebot verfügbar, was eine absolute Tragödie ist und ich wenig nachvollziehen kann, dass man so eine Erfolgsserie und jetzt auch mit diesem Emmy-Boost, Award-Boost keine Möglichkeit hat, dass es dem deutschen Markt verwehrt bleibt, ist ein Skandal.
Ich gehe davon aus, dass er mindestens aufgrund dessen halt dann irgendwie noch zu uns nachgeschoben wird. Kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Aber ja, The Pitt hat gewonnen den Emmy für beste Dramaserie, Noah Wyle als bester Hauptdarsteller, Catherine Laneza noch als weibliche Support-Schauspieler innen und wer noch groß abgeräumt hat, ist Adolescence, die Netflix-Serie, über die wir hier gesprochen haben, beste Limited Series.
Mega.
Stephen Graham hat gewonnen, auch es ging noch der Drehbuchpreis dahin, Aaron Doherty als Female Support, Philip Barantini, beste Regie in einer Limited Series, witzig, dass es diese Rubrik überhaupt so abgegrenzt gibt, und Owen Cooper als männlicher Nebendarsteller, und das ist eine Premiere mit seinen, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube mit seinen 14 Jahren, jüngster, Emmy-Gewinner. Das ist schon krass.
Ja, aber verdient alles.
Muss man sagen.
Alles davon verdient. Ja. Und ja, Apple TV auch großer Gewinner. Wir hatten ja jetzt hier einmal Adolescence ist Netflix. The Pitt war, was hatte ich gesagt? Gott, weiß ich gerade nicht.
Was war das? Auch Stars und irgendwas? Nee, war es ja nicht, sonst wäre es bei Disney Plus.
Genau, und wir haben jetzt ja hier noch mit The Studio auch ganz gut weggekommen. Es gibt ja noch diese Comedy-Rubrik bei den Emmys und Severance in der Drama-Rubrik, die durchaus Preise abgeräumt haben. Gerade The Studio, Seth Rogen als Hauptdarsteller, als Regisseur, als Drehbuchautor, das hat er ja alles auch übernommen tatsächlich, diese Rollen für The Studio, dick abgeräumt. Und ja, muss ich dann jetzt, wo es für eine zweite Staffel auch verlängert wurde, vielleicht doch irgendwie mal eher einschieben noch.
Ja, denke auch, steht bei mir nach wie vor auf der Liste. Und ich glaube, den ersten Preis, den er überhaupt jemals gewonnen hat. Also kommt natürlich sowieso ein bisschen aus der schlüpfrigen Comedy-Richtung, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber hey, Glückwunsch jetzt mit diesem Projekt, vielleicht Herzensprojekt auch, mal eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen.
Ja, und ich habe noch so eine Überraschungsnews reingeschlichen. Hoffe, da erwische ich dich nicht mit dem falschen Fuß oder du hast es eh schon mitbekommen. Aber jetzt so vor einigen Tagen hat man dann doch jetzt so offiziell verlauten lassen, dass HBO vor einem Deutschlandstart steht.
Das hatten wir doch schon mal in den News mitgebracht, oder? Aber gibt's jetzt mittlerweile was Konkretes oder wissen wir da mehr?
Wir wissen insofern mehr, als dass es Anfang 2026 konkret wird und dass auch tatsächlich die Begründung genannt wurde, weshalb man da sagt, der Sky-Deal wird nicht verlängert oder war nicht so erfolgsversprechend, weil man sagt, jo, die auf gut Deutsch haben es gesagt, wir glauben, von einer eigenen Streaming-App erreichen wir mehr Leute. Wir glauben, mit Sky als Vehikel haben wir nicht die Leute erreicht, weil das primär so für Sportabonnements verwendet wird. Und unser Content könnte mehr Leute erreichen.
Könnte.
Genau, sie gehen halt sehr wahrscheinlich auch mit diesem gleichen Konzept eines günstigen Pay-Variante mit Werbung an den Start, in der Hoffnung da wahrscheinlich auf diesem Markt in die Top 3 da sich zu etablieren oder dazwischen zu grätschen. Mal gucken. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob die Menge an Content das tatsächlich hergibt. Und in den USA versuchen sie es ja so ein bisschen mit solchen Deals oder Paketen, Bundles attraktiv zu machen. Also, dass du ein Disney Plus noch dazu bekommst, ein HBO-Paket und ein Hulu oder ein Paramount Plus oder was weiß ich. Keine Ahnung, wie die Bundles da genau aussehen. Ich weiß nicht, ob das hier auch ein Konzept ist, aber ich weiß auch nicht, wie bereitwillig der deutsche Konsument jetzt da noch einen weiteren Streaming-Dienst auf seinem Smart TV installieren möchte.
Ich hab in einem Artikel, oder wenn es sogar der Artikel ist, gelesen, sie sehen noch Potenzial, weil die Abos pro Jahr auch in Deutschland immer noch nach wie vor wachsen, wo ich denke, okay, dann sehe ich die Gefahr, dass es bald gesättigt ist und nicht, dass wir da jetzt auch noch kommen können mit 10, 15 oder noch mehr Euro pro Monat, um da auch noch was vom Kuchen wegzuschnabulieren. Aber
also der Fairness halber muss man ja sagen, dass die HBO-Bibliothek ja schon sehr hochkarätige Dinge im Portfolio hat, genau wie das letzten Endes ja auch ein Disney Plus hat, ne? Mit der ganzen Disney-Library. Das ist ja hier die klassische HBO-Library. So. Und was ich mich noch eher frage, ist, wie gut das Sky verkraftet. Oder ob die einfach all in gehen mit dieser Sportsparte.
Ja, das ist interessant. Aber ich frage mich, wie groß der Druck sein muss, dass Leute wirklich sagen, jetzt noch ein HBO-Abo, wenn wir wissen, dass Game of Thrones die meist gedownloadete Serie im Streaming-Kontext war.
Ja.
Also können wir nur abwarten.
Ja, also die Zeit wird's zeigen. Wir halten euch da sicherlich auf dem Laufenden, wenn es so ganz konkret wird bezüglich des Deutschlandstarts und wie genau der aussieht und ob das Ganze dann HBO heißen wird.
Oder ob sie sich dann schon wieder zweimal umbenannt haben, meinst du?
Wir sind jetzt Max, nein, HBO, nein, nee, HBO Max, nein.
Max HBO.
Ei. Gut.
Das wird interessant, aber ja.
Damit kommen wir zu den Trailern, würde ich sagen.
Das war eine unsanfte Überleitung, aber ja.
Ja, es ist eine unsanfte Überleitung. Es geht am Ende der Sendung kein Weg an den Trailern vorbei.
Ich habe vorhin was mit Schlangen angekündigt. Habe ich? Doch, habe ich, glaube ich, ne?
Hat er. Und ich muss gestehen, wir reden jetzt über den Anaconda-Trailer. Und als es die ganze Zeit hieß, es wird ein Anaconda-Reboot geben, dachte ich mir, ey, weiß ich nicht. Ich meine, das war schon so ein bisschen kultig, trashig, 90er Jahre damals, der Anaconda-Film. Und die weiteren folgenden, die dann aber natürlich signifikant noch schlechter wurden, ins CD-Movie abgedriftet sind. Sharknado lässt grüßen. Auch schon der erste war halt so ein kleines bisschen bewusst auch trashy, gory, wie auch immer. Und dann hieß es, ja, aber Paul Rudd und Jack Black spielen mit. Und es wird eher eine Komödie, wo ich mir dachte, da bin ich interessant, wie das genau funktionieren soll.
Jetzt du bist interessant, Alex.
Was? Nein, ja, also da bin ich interessiert. Wie fandest du es denn?
Ich fand wahrscheinlich, ich habe die gleichen Vibes aufgenommen wie du wahrscheinlich. Also ich sehe es genauso, dass der Original Anaconda aus den 90ern mit J-Lo, muss man sagen, oder? War das doch damals.
Yep.
Der war schon so ein bisschen bewusst B-Movie-mäßig. John Voight auch noch dabei, fällt mir gerade
ein. Da hat man, glaube ich, genau gewusst, was man macht letzten Endes. Ne?
So. Genau, das Witzige ist, wenn man sich den heutzutage nochmal anguckt, das gefühlt auch die Effekte, also die Schlange im Verlauf des Films immer hochwertiger wurde, weil sie, glaube ich, da irgendwie noch dann irgendwann wussten, wie sie das Ding animieren sollen, von Tag zu Tag immer besser. Aber ich hatte auch einen ganz komischen Vibe bei diesem Trailer jetzt, weil ich nicht wusste, ist das jetzt eine Metakomödie? Ist das ein Thriller, 90s Trash? Nichts davon. Ich musste ein bisschen an Netflix The Bubble denken, was auch nicht so richtig gezündet hat, war ja auch so ein bisschen Meta und hinter den Kulissen und fand den Ansatz hier witzig, aber ob das dann zündet, wenn man doch wieder in diese, also da habe ich jetzt zwei Filme gesehen irgendwie und wie passt
das
zusammen?
Ich würde sagen, es sind ja so ein bisschen zwei in einem, ne? Also es geht ja ein bisschen darum, dass Paul Rudd, Jack Black sagen, sie wollen jetzt endlich mal diese Horrorfortsetzung machen, also man greift schon auf, dass es diesen Anaconda gab, diesen Film in den 90ern.
Ja, genau, das ist eben dieser Meta-Ansatz irgendwie. Ne?
Ja, genau, das ist der Meta-Ansatz und dann geht das ja alles sideways, weil die die Prop-Schlange, die sie da gemietet haben für die Dreharbeiten, halt relativ schnell ums Leben kommt, tragisch. Und sie dann ausziehen, eine neue zu finden und dabei dann an Anaconda geraten. Und
oje.
Dann das große Drama seinen Lauf nimmt. Aber auch diese ganzen Szenen, weil du meintest Thriller, diese Vibes habe ich nie gespürt. Das war schon eher die permanent eher so ein bisschen klamaukig.
Ja,
und
klamaukig.
Over the top. Und von daher muss ich sagen, ja, würde ich mir den sicherlich so als Guilty Pleasure auf jeden Fall angucken, aber nicht im Kino und schon gar nicht mit einem Kino-Release zu Weihnachten.
Mhm. 25. Dezember soll das Ding anlaufen. Das ist schon,
also what the fuck,
eigen.
Ja, ja. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Aber ja, ich find's gut.
Ja. Also wäre für mich auch ein Watchlist-Film und kann ihn einfach nicht richtig greifen. Vielleicht brauche ich auch nochmal einen zweiten Trailer, einen besseren Trailer, weil ich fand den jetzt auch nicht so wirklich gut geschnitten.
Ja.
Mhm. Wird aber mal am Ball bleiben. Wir haben ja aber noch einen Trailer auf der Liste, den fand ich wesentlich fokussierter, glaube ich, in die Bahn gelenkt. Und zwar ein Trailer zu Christie. Und das ist ein Film, ein Biopic mit Sydney Sweeney in der Hauptrolle, unter anderem noch Ben Foster und so ein bisschen Latexmaske. Und sie spielt hier die gleichnamige Boxerin aus den 90er Jahren. Also Christy, jetzt muss ich überlegen, Martin, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege.
Ich meine, ja.
Und der Trailer ist auch so geschnitten, dass es fast schon wieder ähnlich wie bei The Smashing Machine mit Dwayne Johnson so ein bisschen Richtung Oscar-Bewerbung geht. Kann das sein? Ist Boxen gerade so der richtige Sport, um sich da anzumelden irgendwie?
Ja, insbesondere wenn du noch eine Tafel mit einbringst, die dir sagt, dass es auf wahren Begebenheiten basiert.
Ja, Checkbox.
Von daher, ja, möglich. Ich fand den Trailer an sich erstmal weitestgehend ganz, ganz gut tatsächlich und wäre sicherlich ein Zeitpunkt oder ein guter Zeitpunkt, weil man sowas ja immer erst im Nachhinein mitbekommt, sich nochmal zu den tatsächlich wahren Begebenheiten zu belesen, nachdem man den Film gesehen hat. Nicht vielleicht vorneweg, um sich komplett zu spoilern, macht, glaube ich, dann den Film im Zweifel obsolet. Aber ja, es geht ja unterm Strich darum, dass so eine der stärksten Frauen, ne, erfolgreichsten Boxerinnen der Welt zu dem Zeitpunkt, Weltmeisterin und so weiter, vom Vater misshandelt wird. Mhm. Und vielleicht in echt dann auch gar nicht so stark ist, weil der Papa von Anfang an da die Hand drauf hatte und wie da so die Dynamiken sind, Kräfteverhältnisse, psychologische Kriegsführung, wie auch immer du es genau nennen möchtest, sah schon ein bisschen abgewichst aus und nicht schlecht.
Witzigerweise muss man sagen, gibt es keinen deutschen Release-Termin, also noch unbekannt, wann das Ding hier zu uns kommen soll, aber 7. November zumindest schon mal in den USA.
Da weiß ich halt überhaupt nicht, ne? So niemand hier weiß, wer das, diese Persönlichkeit ist, von daher ist der Markt, glaube ich, schwierig.
Ist ja aber mit oder bei Dwayne Johnson mit der Smashing Machine, der jetzt anläuft, eigentlich genau das Gleiche. Muss man auch
erstmal. Ja, aber da sind die Namen vielleicht noch ein bisschen größer.
Mhm. Und es ist Dwayne Johnson, der vielleicht nochmal ein Stück weit anders zieht.
Und deswegen meine ich, die Namen sind größer. Die schauspielerisch involvierten Namen.
Verstehe.
Ja. Okay. Sorry. Ja, und dann hätte ich gesagt, hier mein Highlight der letzten zwei Wochen. Wir haben endlich den Trailer für Dust Bunny.
Endlich. Das heißt, hast du da schon lange drauf hingefiebert?
Selbstverständlich, weil Brian Fuller das schon seit Jahr und Tag anteasert, dass die Dreharbeiten laufen, dass die Dreharbeiten zu Ende sind, dass die Postpro zu Ende ist. Also er hat sich so ein Stück weit teilhaben lassen an diesem ganzen Prozess. Okay. Denn das ist also Regie geführt hat ja Brian Fuller. Und warum ist das ein Big Deal? Weil Brian Fuller ist quasi der Kreative hinter der Hannibal-Serie, wo er mit Mads Mikkelsen, der auch hier die Hauptrolle spielt, bereits zusammengearbeitet hat. Und da haben wir jetzt noch nicht so exzessiv darüber gesprochen, aber Hannibal, die Serie, ist meine Lieblingsserie und meine für immer Serie tatsächlich.
Oha.
Meine Nummer eins.
Das heißt,
und von daher sind die beiden zusammen tatsächlich, dass ich sage, da giggelt's mich schon ein bisschen und deswegen hatte ich Angst und war excited, den Trailer zu sehen. Wurde aber nicht per se enttäuscht, muss ich sagen. Also dafür, dass es schwierig war, das Budget zusammenzukratzen und diesen Film zu machen, war da weit mehr VFX und Special Effects drin, als ich eigentlich gedacht hätte. Und es sah insgesamt wesentlich kompetenter aus, als ich befürchtet hatte. Verkauft sich teuer.
Ich muss gerade mal überlegen, die Serie Nummer 1 noch vor The Pitt, noch vor Ted Lasso, noch vor Barry?
Yes. Okay. I can do you one better. Das ist die einzige Serie, glaube ich, in meinem Leben, die ich häufiger gesehen habe.
Oha, das ist okay. Die Messlatte wird gerade ziemlich hochgelegt.
Sorry, es ist
Ich habe den Trailer mir angeguckt und wusste nicht so richtig, was ich da sehe beim ersten Mal. Ich musste zumindest den Trailer jetzt mehrmals gucken. Und ich bin immer noch nicht so richtig, also weiß immer noch nicht so richtig, wo es hingeht. Ist das jetzt so eine Art Leon, der Profi, trifft auf John Wick, trifft auf, I don't know, Peter Pan? Was ist es?
Ja, alles davon, glaube ich. Ja. So ein bisschen. Das ist ja das Schöne. Also es ist so eine, ich fand noch am ehesten Vergleiche zu Guillermo del Toro Vibes.
Mhm. Ja, das hätte ich sonst auch mit irgendwie Pans Labyrinth hätte ich hier noch mit reingeworfen.
Richtig. So dieses düstere Erwachsene, aber eigentlich eine Kindergeschichte, weil es geht ja hier darum, dass Mads Mikkelsens Figuren, weiß ich nicht, eine Art Auftragsmörder ist.
Höchstwahrscheinlich, ja. Davon kann man ausgehen.
Für Wesen.
Ja, oder auch nicht. Menschen. Oder? Also im oder Trailer wird ja schon eigentlich schon gesagt, dass es Menschen sind. Aber vielleicht gibt es ja dann trotzdem nochmal so eine Ebene, dass auch sein Horizont erweitert wird.
Genau. Ich weiß auch nicht, ob so ein Sucker-Punch-Move ist. Und man versucht, reale Probleme in so eine Fantasiewelt zu kapseln, um sie besser verdaulich zu kriegen. Ich bin gespannt einfach.
Ja, also finde ich auch gut. Wie gesagt, ich kann es schwer greifen. Also wenn du da den Vortritt machen würdest, weil großer...
Aber Brian genau Fuller das ist doch mal erfrischend, genau. Oder?
Ja, so, auf
nicht
jeden
eine Fortsetzung,
Fall.
Nein, Reboot und nicht ein Meta-Reboot, sondern mal was komplett Neues, was Eigenes. Und 8. Januar in Deutschland. Ich hoffe ja auf ein größeres Release, aber ich befürchte, da reicht der Name Mads Mikkelsen nicht mehr.
Das ist aber schon eine Klatsche.
Was denkst du denn?
Ich habe es ja schon gesagt, aber wie weit er jetzt bei den Kinos dann reinklingeln wird, das kann ich dir nicht sagen. Mads Mikkelsen bis jetzt auch gerade so mit Next Round und sowas ja eigentlich schon gut gegangen. Aber ja, es kommt aufs Marketing ein bisschen an und wie er halt. 8. Januar ist halt ein bisschen unglücklich, finde ich, in Deutschland.
Januar ist generell, glaube ich,
blöd.
Also Januar startet, da schickst du eigentlich die Filme immer zum Sterben raus, ein Stück weit.
Ein Stück weit schon, ja.
Von daher klingt eher nach, wir haben kein Vertrauen so wirklich.
Müssen wir einfach sehen. Ich fand es interessant und bin auf jeden Fall... Nicht all in, aber in. Ich weiß nicht, ob Netflix die gleiche Strategie fährt mit Januar-Releases, aber am 16. Januar kommt The Rip auf die Plattform mit Matt Damon und Ben Affleck, die mal wieder zusammen vor der Kamera stehen und jetzt mal hier so einen gritty Cop-Thriller abliefern. Und dazu gibt es jetzt den ersten Trailer. Bist du hooked? Oh Gott, Schlaganfall.
Weiß ich nicht. Also es ist ein Joe Carnahan-Film. Ich sag mal, auch handwerklich der Trailer macht ein paar exotische Dinge.
Exotisch.
Vom Tonschnitt und den Tafeln. Mhm. Und dass du da die Leute so ausrotoskopiert reinstellst. Das, irgendwie hat das für mich nicht funktioniert, um echt zu sein im Trailer selber. Weil Netflix ist ja eher, unterstellen wir ja immer, dass sie die besseren Trailer machen.
Ja.
Das war hier nicht der Fall und alles, was ich gesehen habe, war jetzt auch nur so bedingt neu. Also ein Team von Spezialpolizeieinsatzkräften findet irgendwie Drogengeld, 20 Millionen oder so und dann meint halt mit dem so wir haben jetzt super viel Stress, dass wir das gefunden haben, am einfachsten wäre es, wenn wir es klauen und auf einmal ruft jemand an und hat Ben Affleck am Ohr und meint so, ich will jetzt das Geld haben mit verstellter Stimme und wenn die Auflösung ist, dass es Matt Damon ist,
dann bist du raus.
Dann kündige ich mein Abo.
Okay, ist ja schon ein bisschen was vorweggenommen.
Nee, weiß ich nicht. Dann gab es so ein paar Action-Szenen, die sahen nach, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, die sahen sehr Netflix aus. Was auch das bedeutet.
Ja, fand ich nicht unbedingt, weil es halt nicht so groß ist. Es ist ja so ein bisschen so kammerspielartig in diesem Haus und vielleicht ein bisschen noch so außerhalb, aber immer noch überschaubar.
Na, aber du hast ja dann draußen schon irgendwelche Auto-Choreos und da war auch VFX im Spiel und das hatte schon so Heather Grayman.
Oh Gott, Heather, komm, kriegen wir einfach nicht mehr raus.
Anbahnung und ich weiß nicht genau. Ich bin da sehr unentschlossen, ob ich das jetzt per se gut finden soll.
Naja, Joe Carnahan, also hat in den letzten Jahren immer, war auch so ein bisschen Hit or Miss, ne? Muss man ganz klar sagen. Irgendwie
total.
Cop-Shop, Boss-Level hat es bei uns noch ein bisschen in die Herzen gespielt, aber auch zuletzt gab es Shadow Force. Da sind die Ratings auch gar nicht gut ausgefallen. Deswegen sah für mich hier nett aus. Ich musste aber dann auch ein bisschen an Triple Frontier denken mit Ben Affleck. Auch Netflix-Produktion, einer der ersten größten.
Da geht's ja auch darum, oder? So ein bisschen, dass sie da die Kohle rauskriegen wollen.
Ja, exakt, genau. Und der war auch gut. Aber.
Aber halt auch nicht mehr, ne? Wir hatten zu den Anfangszeiten von Netflix.
Ja,
es stimmt ja nicht, aber
Diese Jahre ist das bestimmt her oder so.
Ja, das waren diese Momente, wo Netflix angefangen hat zu sagen, wir packen da jetzt 100, 200 Millionen rein und wir versuchen jetzt tatsächlich Kino ins Streaming zu bringen. Das war so einer der ersten, wo wir gesagt haben, ja, ist auch ein ganz netter Film, aber nicht besonders gut. Und mindestens das Gleiche befürchte ich hier erstmal auch.
Ja,
aber es sind Matt Damon und Ben Affleck, von daher werde ich es gucken. Formuliere auch zeitnah dann um den 16. Januar. Aber ich befürchte aber das Schlimmste.
Das Schlimmste. Naja, ich drücke die Daumen, dass irgendwie noch was Solides oder zum, ja, ein Box solide vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, genau, was Solides wird.
Und damit?
Sind wir schon wieder am Ende der Sendung.
Ja,
Mensch.
Haben wir die Nummer im Kasten.
Durchgerusht. Na, jedes Mal denke ich mir, heute ist eine News weniger dabei oder ein Trailer weniger dabei, aber irgendwas poppt dann immer wieder auf und dann, tada.
Naja. Zum Beispiel Lex mit Special News.
Ja, zum Beispiel mit deiner hier Green Card, wollte ich schon sagen. Du mit deiner Wildcard, ja.
Ja.
Nee, aber gut durchgekommen, würde ich sagen. Und für alle, die noch was beizusteuern haben von ihrer Seite oder noch mal wissen wollen, genau was bei Stephen King jetzt da mit der Zimmernummer los war, gerne uns schreiben oder mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel über Instagram oder so eine Handvoll andere soziale Medien. Und das könnt ihr machen, indem ihr uns einfach sucht und ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet
Insert Podcast.
Genau, den gleichnamigen Hashtag benutzen.
Insert Podcast.
Wie immer, super einfach, kann sich jeder und jede merken. Gerne auch bei Spotify und oder iTunes halt 5 Sterne da lassen, einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns über jede Interaktion.
Das hast du schön gesagt. Von daher bleibt es eigentlich jetzt nur noch übrig zu schließen und zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny, nochmal.
Mach die Musik schon mal an. Ja, ja.
Mach die Musik schon mal an und es ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt in die Sendung auch nochmal reinhören. Ihr habt sicherlich Mitschriften gemacht. Ronny wird das in Episode 218 alles abprüfen.
Genau.
No pressure.
Bis zum nächsten abgefragt.
Mal. Danke
bis
euch.
Dahin.
Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.